Mi amigo señor Duda, ¿cómo esté muy bien una porca de gracia como una grande cucaracha?
Bienvenue.
Da sind wir wieder!
Ja, ich hab dich vergessen, ich muss noch Kopfhörer und so.
Deswegen der Hall, weil du durch die Gegend wämmst.
Genau, ich durchbreche jetzt Wände, weil ich die Türen nicht mehr finde. Ich bin gleich da.
Hat so schnell beschleunigt, dass er wie eine Flipperkugel durch seine kleine Wohnung fegt. Immer von den Wänden abprallt, Flecken hinterlässt.
Lauschzwiebel.
Guten Hallo, ich hab Kuchen da.
Hast du mich erwartet?
Nee, eigentlich nicht, wie wir schon wissen, aber jetzt schon.
Immer vergisst mich der Herr Dudder. Auf dem digitalen Highway.
Wie so ein Hund ausgesetzt.
Ja, mit großen wässrigen Augen sitze ich da und notfalls werde ich eingeschläfert.
Von der digitalen Highway-Polizei.
Die digitale Highway-Polizei. Die stelle ich mir aber ziemlich futuristisch vor.
Essen die dann Donuts in Pillenform?
Nee, da ist so neonleuchtende Creme dann drin. Und wenn man die unter dem Mikro anguckt, besteht die nur aus Nullen und Einsen.
Unter dem Mikro? Ist in der Zukunft ein Mikrofon ein optisches Werkzeug?
Nein, pass auf, es kommt noch besser.
Ja.
Ich habe mir was zu trinken hingestellt und das Mikro aufgebaut. Und irgendwann habe ich mich vertan und war kurz davor, das Mikro zu trinken.
Ja.
Der Lauschzwiebel, Ticker, Ticker, Ticker.
Heute exquiser Käsekuchenriegel, Snickers Maximum Caramel, dicke Eselkinder, McKennedy-Joghurt mit Cola-Bubbles, Terra-Chips, Jelly-Babies, unsere zweite iTunes-Rezension, die neuen Film-Turtles-Charakterdesigns, Lego Ghostbusters, die Lauschzwiebel-Staubfänger, Kinetic Sand, Transformers Bulkhead und Optimus Prime im Wandel der Zeit, Pain and Gain, Nebraska, World's End und Anchorman, die Legende kehrt zurück.
Wow!
Mein Kuchen ist übrigens ein exquiser Käsekuchen, jetzt hier so in Snackriegelform. Ist lecker, aber ist ohne Füllung. Gibt's, glaube ich, auch mit Kirsche.
Ja, glaube ich auch. Ist es Kirsche oder ist es, nein, es wird nicht Johannisbeer sein. Ich glaube, Johannisbeer ist ein so heruntergeputztes Obst, das wird nicht in Käsekuchen verwendet.
Heruntergeputzt.
Wobei man es ja besser verputzen sollte als herunterputzen.
Ich mag Johannisbeeren. Ich würde sie essen, auch im Käsekuchen.
Erstmal hier richtig begrüßen. Hallo, liebe Zwiebellauscher, da sind wir wieder. Nach geringfügiger Abstinenz zu einem trauten Stelldichein zusammengekommen, um euch wie gewohnt in euren Gehörgängen ein Ei zu legen.
Oder auch zwei. Der Herr Dudder aus Berlin.
Oder der Besten aus Köln mit der Sherry Coke von Lidl.
Oh, die hätte ich auch gerne. Schmeckt die?
Wie Sherry Coke. Also ich glaube, da kannst du echt normale Coke und Cherry Coke von Lidl hinstellen und ich erkenne da keinen Unterschied.
Ich habe nur Pepsi Max.
Hier bei Lidl sind ja amerikanische Wochen, da haben wir auch groß eingekauft. Die Jelly Beans von Lidl sind auch sehr zu empfehlen. Wir sind, glaube ich, schon im Fressalienteil. Da habe ich nämlich mir auch eben noch Notizen gemacht.
Ja.
Nachdem ich einen großen Schluck Mikrofon mir gegönnt habe. Und zwar habe ich heute ausprobiert, Snickers Maximum Caramel heißen die, glaube ich. Und es ist die Snickers-Variante ohne diese Candy-Creme unten drin.
Das ist jetzt nur Erdnuss schwimmend in Karamell.
Genau. Und es gibt ja auch Mars nur Karamell. Habe ich auch letztens zum zweiten Mal gegessen. Und habe mir dann von dem Snickers eigentlich was versprochen. Es war aber sehr unspektakulär. Wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass die Candy-Creme gefehlt hätte.
Ich würde das merken, weil ich esse das deswegen. Ich okay. finde irgendwie, dass das Karamell darin stört. Es muss ins Twix, aber so im Snickers und im Mars, ich weiß ja nicht.
Machst du das dann so, dass du dir die obere Hälfte von dem Snickers ablöst, dann die Erdnüsse quasi da rauspulst und das Karamell dann abspülst, dann wieder zusammenfügst und dann erst isst?
Ja, genau. Und zwischendurch wechsle ich noch dreimal den Aggregatzustand mit meinem Chemiebaukasten.
Und zur Verfeinerung packst du noch eine Scheibe Salami dazwischen.
Mmh. Herzhaft. Nee, nicht wirklich. Ich favorisiere, wie gesagt, eher Twix und auch Milky Way.
Warum gibt es eigentlich Milky Way und Mars und Snickers noch nicht in White? Oder gab es Snickers mal in White? Ich finde, es müsste von allem eine White-Variante geben.
Ja, bei Lion schmeckt die nicht so besonders, weil die weiße Schokolade sich mit Vanillecreme in der Waffel vermengt und dann komisch schmeckt.
Das stimmt, aber das Thema hatten wir tatsächlich schon mal.
Er ist richtig.
Das Mars nur Karamell esse ich eigentlich ganz gerne, wobei es kompliziert zu essen ist, weil man so fürchterlich lange drauf rumkauen muss. Man stelle sich einfach einen Barren mehr oder weniger flüssiges Karamell vor, mit Schokolade umwickelt.
Also ist es dann zäher als das normale Karamell?
Wahrscheinlich ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass man da etwas vermissen würde.
Okay.
Dazu ist mir nämlich noch eingefallen, wir waren ja im Kino am Wochenende und da hatte ich seit Ewigkeiten mal wieder mir eine Packung Rollo geholt, diese kleinen Karamellpöttchen,
ja,
in dieser Stange. Und da waren meine Freundin und ich sehr enttäuscht von, weil wir glauben, die haben das Rezept komplett geändert. Denn ich finde, dieses Mars-Karamell schmeckt sehr wie das Rollo, wie ich es in Erinnerung hatte. Das Rollo, was wir da gegessen hatten, war innen eigentlich gar nicht mehr flüssig. Da war dann mehr so eine Karamellcreme dann auch drin.
Das muss dann aber erst kürzlich geändert worden sein.
Okay.
Ich habe, glaube ich, vor, lass es 2 oder 3 Monaten gewesen sein, das letzte Mal Rollo gegessen. Da war noch alles wie immer.
Ja, aber das in unserem Alter kommt einem das ja nur vor wie 2 oder 3 Monate. In Wirklichkeit war das bestimmt ein Jahrzehnt.
Meinst du?
Ja. Hattest du da schon Bartwuchs? Ist dir das Karamell im Schnurrbart hängen geblieben?
Ah, stimmt, da sagst du was. Hattest du da schon Bartwuchs? Vor 3 Monaten? Ich glaube ja!
Vielleicht war das Rollo auch einfach zu alt. Man weiß ja nie, wie lange das da schon liegt, vor allem, weil es so ein kleines Kunstkino war.
Hörst du mich eigentlich knuspern oder ist das mein Kopfhörer, der knuspert?
Nein, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass du so gut klingst wie schon lange nicht mehr.
Ja, das liegt an meiner Stimme, die in der Zwischenzeit in der Schönheitskur war.
Kehlkopf herausgeholt und in Eselsmilch gebadet.
Eselsmilch? Soll die besonders pflegend sein?
Ja, die soll eigentlich besonders schön machen. Ich weiß nicht, ob man einen schönen Kehlkopf haben muss, um auch eine schöne Stimme zu bekommen.
Die ist dann besonders fett, die Milch vom Esel.
Ja, wahrscheinlich.
Dann noch hier Nesquik rein und dann hast du Kalorienbombe schlechthin.
Ja, weil hier die Eselskinder, die sind ja auch immer so fürchterlich dick wegen der Milch.
Ja.
Also manchmal hält man die auch für Poppels, wenn die noch jemand kennt.
Ja, weil die Poppels ja auch so farbarm grau waren.
Ja, die Babypoppels, das kommt erst, die reifen dann so, wie Obst.
Ach, wie Obst, ich hätte jetzt Dalmatiner gesagt, die ja auch ohne Flecken auf die Welt kommen, glaube ich.
Oder waren es Pandas, die komplett schwarz auf die Welt kommen? Man weiß es nicht. Ich habe noch was gegessen und zwar auch aus der amerikanischen Abteilung von Lidl einen neuen Joghurt mit so einer Knickecke. Und in der Knickecke waren jetzt auch so Bubble-Tea-Bubbles und zwar in der Geschmacksrichtung Coca-Cola.
Coca-Cola.
Ja, Cola. Herr Duda nimmt das jetzt wieder für voll und erwartet ein Logo. In
ja,
Rot und Weiß. Nein, es war nur Cola.
Wenn du sowas sagst, hallo?
Und noch besonders dabei war, diese Bubbles waren nicht braun, wie man es erwarten würde. Sie waren gelb. Aber es war sehr, sehr viel genüsslicher, als ich das mir im Kopf zusammengebastelt habe. Ich probiere das ja trotzdem, auch wenn ich denke, das schmeckt bestimmt ganz fürchterlich. Es gab mal von Müller diesen Joghurt, wo dann so Apfelbubbles drin waren. Das war auch fürchterlich, aber hier Cola-Bubbles mit dem Geschmack von diesem säuerlichen Joghurt, das hat gut miteinander funktioniert.
Und der mit den Cola-Bubbles war jetzt nicht von Müller?
Nee, der war Hausmarke Lidl.
Okay.
McKennedy. Weiß nicht, wie lange die noch sind. Jetzt sind, glaube ich, auch schon wieder griechische Wochen.
Chelas!
Chelas, liebe griechischen Freunde. Auch ihr seid herzlich willkommen bei uns in der Lauschzwiebel. Denn ihr benutzt ja auch Zwiebeln für euer Gyros.
Das stimmt. Und Tzatziki.
Oh, da fällt mir auch noch was zu essen ein.
Der hat viel gegessen in der Zwischenzeit.
Ja, und zwar fast täglich, möchte ich behaupten. Und zwar war ich gestern bei uns im Rewe, die haben da so eine Fleischtheke und da gibt es dann halt auch mittags irgendwie sowas zu essen. Normal holen wir uns da so Currywurst in so einem Pott, den die da anrühren, wo wir immer noch vermuten, dass die Currywurst aus den nicht verkauften Bratwürsten besteht, die einen Tag vorher in der Auslage lagen, weil die Wurst immer sehr unterschiedlich schmeckt. Und da gab es laut Schild Nudeln mit Carbonara-Soße. Wenn ich jetzt mir so eine normale Carbonara-Soße vorstelle, ist das so eine weißliche Soße mit so kleinen Schinkenstückchen drin. Und da war es, als hätte man so einen Räucherschinken genommen, den in Hackfleisch verwandelt und mit ein bisschen Sahne vermengt.
Okay.
Das war geil. Es hatte nichts mit Carbonara-Soße zu tun, war extrem deftig, aber geil.
Ich glaube, die Original-Carbonara-Soße hat auch überhaupt nichts mit Schinken und Sahne zu tun, oder?
Ja, das ist eigentlich Thunfisch, Mehl und Pastinaken.
Das glaube ich weniger.
Ja, fällt mir noch was zu essen ein. Vielen Dank an Sebastian Göbel, der hatte das nämlich mitgebracht zu Silvester. Terra-Chips heißen die, glaube ich. Die gibt es beim Kaisers. Und das sind Chips, Kartoffelchips aus sehr vielen unterschiedlichen Sorten Gemüse. Also vieles davon sind wirklich so Kartoffelsorten, Süßkartoffeln. Und dann, da waren nämlich auch Pastinakenchips zwischen. Und die sind geil. Ich habe auch erst gedacht, das ist bestimmt so, das schmeckt dann wie diese komischen chinesischen oder japanischen Knabbereien. Aber die waren geil. Die haben wir seitdem schon zweimal gekauft, auch wenn eine Tüte 3 Euro kostet. Und hier auch mit wenig Fett gebacken.
Brrr. Sind Pastinaken nicht solche wurzelartigen Gewächse, so Rüben?
Ja, aber die kann man ja natürlich auch dann einfach in Scheiben schneiden und frittieren.
Okay.
Ja, waren da auch drin, waren sehr lecker.
Womit kann man den Geschmack vergleichen?
Die waren sehr süß, glaube ich. Also ein kleiner Nachteil bei diesen Chips ist dadurch, dass die mit wenig Fett gebacken sind, sind die relativ hart. Und diese Pastinaken-Chips da drin sind die, die am weichesten sind. Also die sind trotzdem knusprig, aber bei den anderen, die sind halt sowieso Kesselchips eher. Mhm. Ja, also wenn ihr mal beim Kaisers vorbeikommt, geht da rein und gönnt euch mal so eine Tüte Terra-Chips. Falls es die noch gibt. Als wir das letzte Mal da waren, hatten die keine Kartons mehr. Da flogen noch 2 lose Tüten irgendwo rum. Ich hoffe, dass die nicht aus dem Programm genommen haben.
Ja, hast du noch mehr gegessen, Herr Besten?
Ja, das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, beruht auf unserem neuen Drang, uns sämtliche alten Folgen von Doctor Who anzugucken. Denn ich habe mir gestern im English Shop eine Tüte Jelly Babies gekauft, die der 4. Doktor vorrangig immer gegessen hat. So etwas festere Gelee-Figürchen, die halt aussehen wie kleine Babys. Und die sind dann so mit Zucker noch so ein bisschen bestreut, damit die nicht aneinander haften. Und in 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen, glaube ich.
Sind die so wie diese Gurken von Haribo oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also, nee, das ist kein Kristallzucker, das ist eher so Puderzucker. Und die sind noch ein bisschen weicher. Ich hätte sie jetzt eher mit, wie heißt das, Tropifrutter verglichen?
Frutti, ja.
Die haben ja auch so eine ganz merkwürdige Konsistenz.
Ja.
Und so in der Richtung, aber vom Geschmack her gefallen mir die Jelly Babies besser. Damals konnte ich keine Tropifrutti mehr sehen, weil es die immer bei meiner Oma gab. Das war das Einzige an Süßigkeiten, was es bei meiner Oma gab. Mittlerweile esse ich die wieder ganz gerne. Hätte du da nichts Neues ausprobiert?
Nee, eigentlich nicht. Es ist bei McDonald's ist Hüttengaudi und ich habe nichts Neues probiert, weil der 1955er Burger wieder da war und dann muss ich den essen, weil ich den liebe.
Okay, dann wird nur der gegessen, jeden Tag mindestens einmal.
Ja, das nicht, aber seitdem er wieder da ist, habe ich ihn schon 2-mal gegessen. Ich liebe karamellisierte Zwiebeln.
So, und dann habe ich die 2. riesengroße Neuigkeit. Wir haben eine 2. iTunes-Rezension bekommen.
Oh ja, oh ja.
Und zwar von dem lieben Upright Bassist. Und erstmal vielen Dank. Und ich wollte sie noch einmal vorlesen, damit wir ein bisschen drin schwelgen können.
Sehr gerne.
Auch hier ist's, wie so oft im Leben, Geschmackssache, ob und wie sehr man diesem Podcast etwas abgewinnen kann. Wer wie ich Karlauern und Wortspielen gegenüber aufgeschlossen ist und durchaus nicht merkbefreitem Gelaber über Themen wie Speis und Trank, Filme, Spiele gerne zuhört, wird mit bisweilen fast satirischen Aussprüchen belohnt, die in besten Momenten inspiriert scheinen von Größen wie zum Beispiel Helge Schneider, Andy Zaltzmann und John Oliver. Die letzten beiden kenne ich leider nicht. The Buggle Podcast, okay. Die berühmten Punruns und die politische Schärfe der letzteren wird hier nicht geboten, aber dafür wissen unter anderem kleinere Hörspiele zu gefallen. Da bedanke ich mich auch sehr für und der Huda wahrscheinlich auch, weil wir immer das Gefühl haben, dass die Hörspiele so sehr untergehen.
Ja, der Herr Westen kann nicht lesen und nennt mich den Herrn Udda.
Vielleicht ist das D auch einfach wieder weggebrochen bei dir. Nee, aber dass wir sind nicht politisch, das stimmt. Wenn überhaupt, dann klingelt Barack Obama bei Herr Duda an der Haustür.
Das ist richtig.
Ja. Fazit, es gibt hier nicht für jeden etwas, doch für viele vieles. Mir gefällt's, aber ich stehe auch auf so abseitige Sachen wie Filme und TV-Serien. PS, Tipp für Dinge, die einen persönlich absolut nicht interessieren, weghören oder auch mal skippen, wenn es mal wieder länger dauert. Das schont die Nerven bei Themen wie Fußball, Wrestling, Retro-Games oder wenn jemand zu viel labert, ohne zum Punkt zu kommen. PS 2, ich habe nicht den Eindruck, es werde versucht, irgendwelche, wie auch immer gearteten Züge zu bespringen. Es wirkt eher wie eine spontane Idee, beherzt umgesetzt. Ja.
Genau, damit spielt er quasi auf die alte iTunes-Kritik an, wo uns vorgeworfen wurde, dass wir auf den Zug aufspringen.
Genau.
Aber dafür sind wir ja gar nicht risikofreudig genug. Wir steigen dann nur ein, wenn der noch steht.
Ja, und dann haben wir manchmal Pech und dann ist da schon so ein Hobo drauf. So hier mit so ein kariertes Tuch an so einem Stock, was er so auf der Schulter hat. Und der sagt dann, nee, hier ist schon besetzt.
Genau.
Und dann sitzen wir meistens in der Bahnhofskneipe, bis der nächste zukommt. Darf man in Bahnhofskneipen noch rauchen?
Ich kenne gar keine Bahnhofskneipen, wenn ich ehrlich bin.
Gibt's das nicht im Berliner Bahnhof irgendwie so eine total verrauchte, heruntergekommene Kneipe?
Ich glaube nicht. Gerade im Berliner Bahnhof nicht. Das ist dieses riesengroße neue Ding. Da können wir uns bei Rossmann ein Bierchen zischen.
Zusammengefasst nochmal vielen Dank an Upright Bassist. Alle anderen seien darauf hingewiesen, auch gerne mal eine iTunes-Rezension zu schreiben. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was das bringt, aber wir lesen es gerne. Und vielleicht überzeugt es dann auch jemanden, die Ein-Sterne-Rezension einfach zu ignorieren.
Ja, wann haben wir denn mal über Fußball gesprochen? Oder meint er da gar nicht uns?
Ich glaube, da meint er nicht uns. Wir haben auch nie über Wrestling gesprochen.
Ich darf einfach nicht mehr so viel über Fußball reden, Herr Wessen.
Nee. Wie heißt nochmal die Mannschaft aus Berlin?
Hertha, glaube ich.
Ja. Und das weißt du, weil?
Es in Herten eine Wurstfabrik gibt, die so heißt.
Ist die in Herten, Hertha?
Ja, deswegen Hertha, glaube ich.
Okay. Ist das nicht Barfuß oder ist das Eins?
Das ist nicht Eins. Barfuß ist in Oer-Erkenschwick.
Also, du bist nämlich immer zu beiden Lagerverkäufen hingefahren.
Oder ist es Datteln? Es ist auf jeden Fall nicht in Herten. Ja.
Aus Datteln, wo auch das berühmte Obst herkommt.
Jetzt reicht es aber.
Ich habe noch ein paar, deswegen, da wollte ich auch gleich drauf anspielen hier, weil er ja unsere schlechten Wortspiele so mag. Pass auf. Wie isst der Pirat am liebsten?
Weiß ich nicht. Mit der einen Hand, weil die andere einen Haken hat. Keine Ahnung, ich erzähl.
Arsiatisch.
Gott.
Und den anderen, ich habe, muss ich nochmal kurz überlegen.
Wenn er überlegen muss, ist der jetzt noch schlechter.
Was kann man sagen, wenn man gerecht mit Prothesen handelt?
Irgendwas mit fair.
Ja?
Fair.
Ich fair trade mir mal die Beine.
Naja.
Ich hatte noch was mit jemandem, der Hufeisen gerecht handelt und damit von Tür zu Tür geht, das wäre der Fairtrade, Pferdetrader, Vertrader.
Ich sehe schon wieder, die Fans schwinden.
Ja, aber Upright Bassist freut sich.
Das wage ich auch zu bezweifeln.
Hat er nur denn was vorbereitet? Ich presche hier immer mit meinen Sachen vor.
Ich habe rein gar nichts vorbereitet. Ich rede mit dir über alles, worüber du mit mir reden magst.
Na gut, dann schneide ich direkt das nächste Thema an. Wir haben es schon auf der Facebook-Seite, aber wir wollen nochmal live besprechen, was wir denn von den ersten geleakten Bildern von den neuen Turtles aus dem Film von 2014 handeln.
Herr Besten, fair. Fängst du doch mal an.
Da kommt ja jetzt ein neuer Turtles-Film, da gibt jetzt Bilder. Wie findest du?
Ich find's gut. Meine Frau ist strikt dagegen, warum auch immer. Sie meint, dass die Turtles nicht aussehen wie Schildkröten. Ich finde, sie sehen schildkrötiger aus als vorher, weil vorher waren's Frösche in Panzern.
Ja. Aber es gibt auch, ich habe da nochmal gegoogelt irgendwann und die sahen teilweise damals aber auch richtig, richtig schlecht aus. Wenn die Gesichter irgendwie so nach vorne langgezogen waren, damit da die Elektronik von dem Mund reingepasst hat.
Ja, das war schon nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Augen so klein und menschlich geraten sind, weil ich befürchte, dass dadurch die Mimik vielleicht etwas beeinträchtigt wird und die nicht mehr so zugänglich sind. Vielleicht, so lieb und freundlich.
Vielleicht bewegen die sich aber auch gar nicht mehr. Vielleicht waren die so teuer in der Herstellung, dass die dann die Animation nicht mehr bezahlen konnten.
Ach, meinst du, so viele hier Polygone und überhaupt...
Ja, wir haben jetzt hier 2 Millionen Polygone gebraucht, 200.000 Euro.
Aber die haben das doch hier alles hier Motion Capturing technisch, wie bei Avatar gemacht. Da gab es ja auch Schauspieler, die rumgehüpft sind. Haben die alles umsonst gemacht? Die wurden dann rausretuschiert, teuer, und dann sind dann so Standbilder von den Turtles eingeblendet.
Ja, die wurden nicht rausretuschiert, die sieht man dann halt noch, wie die da rumlaufen, aber dann ist dann einfach wie so ein Aufkleber immer so der Turtle so drauf.
Das ist ja albern, Herr Westen. Wer ist denn dein Lieblingsturtle?
Ja, dafür sieht man jetzt noch zu wenig davon.
Ja, aber was schätzt du denn?
Hast du denn noch was anderes gesehen als das, was wir jetzt gepostet haben? Wir haben einmal dieses komische Poster, wo man so die Köpfe mehr oder weniger sieht und dann gibt es diese Statuetten.
Mehr habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Okay. Nee, das müsste alles gewesen sein. Ich hab auch noch ein Foto von Shredder gesehen.
Ja, das Foto von Shredder, das ist halt Shredder.
Aber jetzt komme ich mit meinem Insider-Wissen. Der Shredder wird ja nicht der Shredder sein. Das habe ich heute in einem Interview mit William Fichtner, wie immer er heißt, gehört. Er spielt quasi nicht den normalen Shredder, wie wir ihn kennen, sondern jemanden mit einem ganz anderen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Eric irgendwas.
Eric Lehnsay. Es ist nämlich eigentlich Magneto.
Ja, genau.
Deswegen auch die Ähnlichkeit in Farbgebung und Helm.
Warte, lass mal gucken. Da muss ich jetzt mal hier, wenn ich hier schon Fakten vom Stapel lasse, dann sollen es zumindest die richtigen sein.
Fakten, Fakten, Fakten.
So, Eric Sachs. Er heißt Eric Sachs und er ist nicht nur Eric Sachs, sondern wahrscheinlich irgendwann auch der Shredder. Aber der Shredder ist auch nicht so, wie wir ihn kennen. Und viel mehr darf er nicht erzählen, weil irgendwie sonst kommt Michael Bay und hackt Finger ab.
Immer diese Aussagen dann. Ja, es wird komplett anders und sowas hat die Welt noch nie gesehen. Bin auch sehr gespannt auf das erste Bild vom Batman-Kostüm von Ben Affleck, was ja auch so bahnbrechend neu sein soll.
Da habe ich Horrorgeschichten gehört, Herr Besten. Eigentlich nicht wirklich Horror, weil ich den Schauspieler mag, aber weißt du, ich sitze auf meinem Gehirn. Wie heißt denn hier der Erzbösewicht?
Wenn du auf deinem Gehirn sitzt, ist das dann so wie in diesem Märchen, die Prinzessin auf der Erbse?
So ein bisschen, aber ich wäre eine ganz schön dicke Prinzessin.
Ja, Matratzen, ne? Hier, 20 Matratzen oder so.
Eine Knödelprinzessin wäre ich dann.
Wo waren wir stehen geblieben?
Erzbösewicht, ach, Superman. So. Lex Luthor. Lex Luthor wird gespielt von Jesse Eisenberg.
Okay. Ah, wenn man dem eine Glatze rasiert, kann, glaube ich, jeder Lex Luthor spielen.
Ja, aber überleg mal, wie jung der ist. Ich finde das eine sehr merkwürdige Herangehensweise.
Ja, vielleicht schminken die den auf alt. Man wird es sehen, man wird es sehen.
Man wird es sehen. Mein Lieblingsturtle bleibt, glaube ich, Michelangelo. Einfach, weil der Jüngste ist und, glaube ich, noch kindlich flachsiger sein wird als beispielsweise dieser unheimlich Hulk-ähnliche, wuchtbrummige Raphael.
Das stimmt.
Ja, ich hoffe, dass Donatello im Film letztendlich ein bisschen schlaksiger und dünner rüberkommt, weil er auch von diesem sehr dünnen Schauspieler gespielt wird. Weiß ich nicht, ich würde mir wünschen, dass sie sich besser voneinander trennen, als sie das vorher gemacht haben. Das ist ja auch etwas, was ich an der neuen Nickelodeon-Serie gut finde, dass die sich stärker unterscheiden, als sie es früher getan haben.
Steve Merchant?
Nee, Steve Merchant nicht. Aber so eine Art amerikanisches Teenie-Konglomerat ist das falsche Wort. Wie heißt das denn nochmal?
Konvolut.
Konvolut, hier war die Geschichte bei eBay. Ich lerne ja manchmal auch was von dir. Fake-Exemplar.
Keine Ahnung.
Das kann doch nicht wahr sein.
Double.
Nee.
Die Prinzessin auf dem Gehirn.
Ja. Hier, wenn man hier so Kunstfälscher ist, dann arbeitet man an einem...
Plagiat.
Danke! Kann weitergehen!
Von dem einen Foto, was man hier so sieht, würde ich jetzt auch fast sagen, Michelangelo, weil der nicht so bollerig aussieht wie die anderen.
Ja.
Aber man sieht halt den Kopf von jedem und dann immer so ein Stück Schulter und Oberarm oder so.
Ja, das Problem an dem Poster ist halt, dass es überaus überkontrastiert ist und vermutlich so auf irgendwelchen Actionfigur-Verpackungen zu sehen sein wird. Es bleibt auch abzuwarten, ob das Design wirklich 1:1 so aussehen wird, weil auf dem Plakat heißt der Film noch Ninja Turtles. Hm. Und er wird aber Teenage Mutant Ninja Turtles heißen.
Okay. Ja, aber diese Figuren, die sahen ja dann auch eigentlich genauso aus wie das, was man da auf dem Plakat sieht.
Ja, das ist richtig.
So, dann haben wir noch eine andere Spielzeugnachricht, nämlich der Herr Duda hat eine kleine Glücksträne geweint, als das Ergebnis von der neuen Lego Kuzu-Wahl gefallen ist. Es wird nämlich ein Set geben zu Ghostbusters von Lego.
Heißt es nicht Kuzo oder durch das Doppel-O heißt es U?
Kann auch Kuzo heißen.
Ja, aber ich habe tatsächlich ein, zwei Freudentränchen geweint. Es waren sogar zwei Ghostbusters-Sets im Rennen.
Ja, ja, deswegen kamen sie, glaube ich, auch nicht drum herum. Wäre auch schön blöd gewesen, wenn die sehen, dass die Leute alle Lego-Ghostbusters-Sets haben wollen und es dann nicht zu machen. Und da es ja mit Zurück in die Zukunft auch geklappt hat, war es ja auch relativ realistisch. Ich meine, bei der Runde war auch Legend of Zelda im Rennen? Oder ist das in der nächsten Runde?
In der nächsten Runde.
Okay, weil ich glaube, Nintendo ist da so streng mit ihren Lizenzen, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird.
Ja, dann hoffen wir auf Adventure Time, das sah auch ganz nett aus.
Ja, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass das dann auch kommen könnte.
Bleibt abzuwarten, aber bei Ghostbusters bietet sich das ja an, weil hier 30 Jahre bald gefeiert werden, ne?
Genau.
30th Anniversary.
Dann wird wahrscheinlich wieder eine DVD veröffentlicht, die sich Herr Duda holen kann.
Naja, das glaube ich nicht. Aber vielleicht kommt endlich mal Ghostbusters 2 auf Blu-ray.
Ja, den müsste ich auch mal wieder seit langer Zeit gucken. Das ist auch schon ewig her. Was erwartest du denn von dem Modell von Ecto 1? Also es war ja, eigentlich hatte ja das gesamte Set gewonnen, nämlich das Fahrzeug, die vier Figuren und das Hauptquartier. Aber es wird dann wohl nur das Fahrzeug werden.
Also Ecto 1 Modell und Minifiguren. Ich denke mal, dass das fertige Set dann keine blinkenden Lichter mehr haben wird. Wahrscheinlich wird es auch keine Metallic-Teile geben. Finde ich jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Figuren dann ein bisschen besser aussehen als das, was der, wer immer das gebaut hat, improvisiert hat. Aber grundsätzlich fand ich es schon so, wie es war, okay. Ich hoffe, dass die nicht zu viele Teile einsparen, ja, und das Ding am Ende kantiger aussieht.
So wie der DeLorean.
Ja, aber ich glaube, da wird er schon vorher ähnlich ausgesehen haben.
Ja, der hatte zumindest eine vernünftige Motorhaube.
Ja, sicher?
Ja, ja, in der Originalversion. Ich glaube, beide Figuren haben in der Originalversion auch reingepasst. Da bin ich auch gespannt, ob dann alle vier Ghostbusters wie in einem richtigen Auto in diesem Fahrzeug sitzen können.
Also wenn nicht, dann hier kommt gehst aber von mir Briefbombe dann.
Gehst du hin, kackst den auf den Tisch.
Hallo Lego, bumm!
Kommt er da vorbei, persönlich mit Schnurrbart angeklebt und gibt die Briefbombe ab.
Das traut er mir zu, dann wäre ich schon längst bei Mattel gewesen.
Das ist dann auch hier so ein weckerförmiges Paket in braunem Packpapier eingewickelt, tickend.
Ja.
Ich habe ja was für den Beichtstuhl.
Du hast was für einen Beichtstuhl?
Ja. Du hast doch bestimmt auch was für einen Beichtstuhl, oder dieses Mal nicht?
Na, ich habe eigentlich genug für den Beichtstuhl, aber damit will ich noch nicht rausrücken.
Ach so.
Weil ich das verbinden will mit unserem ersten Videomodul, den Lauschzwiebel Staubfänger Reviews.
Ach ja, das plant Herr Duda auch. Möchtest du da was zu erzählen?
Ich habe Papierbuchstaben gebastelt, hat mich tierisch angenervt und jetzt muss ich noch einen kleinen Vorspann basteln. Ich habe schon kleine Detailaufnahmen von den Spielzeugen, die ich jetzt noch nicht verraten mag, gemacht und ich habe einen neuen Drehteller.
Du machst eine YouTube-Reihe, in der du Spielzeug vorstellst.
Richtig, quasi im Stil des Beichtstuhls, nur etwas detaillierter mit Bewegtbild.
Auch mit Preiseinblendung?
Nee, mit Preiseinblendung, na, wenn ich mich traue, dann schon.
Wird man dein Gesicht sehen?
Man wird mein Gesicht sehen. So viel kann ich verraten. Aber man wird mehr Spielzeug als mein Gesicht sehen. Und es wird eine Form von Bewertung geben, die aber noch nicht ganz ausgereift ist.
Ich habe heute aufgrund eines anderen Podcasts mal nach etwas recherchiert, was jetzt wohl auf der Spielwarenmesse zu sehen war. Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Es ist, ich glaube, zu 98% Sand mit 2% Knete vermischt. Und das ist ganz gruselig.
Okay.
Weil es ist dieser feste Sand. Du kannst daraus quasi irgendwelche Sandburgen bauen, die du dann nachher einfach durch die Gegend tragen kannst.
Aha.
Aber wenn man da so ein bisschen hin und her schüttelt, fällt es wieder auseinander. Es ist eine ganz, ganz merkwürdige Konsistenz. Ich poste das auch nochmal auf der Facebook-Seite von der Zwiebel.
So was Ähnliches gab es doch mal von Slimy, oder? Mit so Mini-Kugeln, die durch irgendeine Klebemasse vermengbar waren.
Ja, ich habe auch erst gedacht, das ginge so in die Richtung, aber es ist dann doch was komplett anderes. Das war ja wirklich, also das war wirklich fest dann. Meine Schwester hatte, glaube ich, ein bisschen was davon. Und das ist auch nicht auseinandergeflossen, wenn du es irgendwie geschüttelt hast oder so. Gut vorbereitet. Ich habe mir auch was gegönnt. Und zwar musste ich mir mal wieder einen Transformer kaufen.
Oh, das ist ja lange her.
Ja. Ich habe mir nämlich von der Transformers Prime-Serie den Bulkhead gekauft. Das ist der dicke Grüne. Der ist so ein hammermäßiges Vehikel. Also hier das Auto Hammer. Und verwandelt sich dann in diesen bulligen Roboter. Da hatte ich im Internet geguckt. Das Fiese bei der Prime-Serie ist, dass es von vielen Figuren zwei Versionen gibt. Und zwar jetzt nicht Farbvarianten, sondern wirklich in der Transformation und in der fertigen Figur nachher andere Varianten. Und diese erste Version, die in den meisten Fällen besser aussieht, die kriegt man nur noch für unglaublich viel Schweinegeld. Und deswegen habe ich dann die andere Version genommen. Und ich muss auch dem Versender aus England, er nannte sich The Entertainer, ich habe das über Amazon gekauft. Und das war das schnellste Paket, was ich je aus England erhalten habe. Ich glaube, das war innerhalb von 3 Tagen da.
Von denen habe ich auch schon was gekriegt.
Okay. Auch so schnell?
Das ging immer relativ fix, ja. Hier von Turtles habe ich einige Sachen von da.
Ja, da war ich beeindruckt. Da halte ich die Augen offen, da würde ich nochmal bestellen.
Nochmal eine Frage, ne?
Ja.
Bezüglich des Schweinegeldes, ist das dann so getrocknete Gülle ausgestanzt?
Ja, und dann sind da auch Bilder von Politikern drauf, allerdings mit Schweinegesichtern.
Oh, das ist schön. So die Kanzlerin dann?
Ja.
Schön.
Angela Merkel.
So, darauf kannst du jetzt stolz sein, Herr Besten.
Ah, warte, ich schick dir mal ein Bild, dann kannst du wenigstens noch irgendwas sagen zu diesem Transformer. Da siehst du auch beide Varianten, nämlich die First Edition, das ist die linke Seite, und die ich habe, das ist die rechte Seite. Und hier die linke Variante hätte, glaube ich, fast 100 Euro gekostet. Ich habe 20 Euro ausgegeben.
Und das ist was für ein Fahrzeug, wenn der End transformiert ist?
Das ist so ein wie so ein Hammer.
Achso, hat es ja gesagt.
Ja. Ich mag es ja bei Transformers immer sehr gerne, wenn sie kompliziert zu verwandeln sind, aber auch so, dass man nicht Angst hat, man wird irgendwas kaputt brechen. Und der macht von der Transformation her relativ viel Spaß eigentlich.
Okay.
Geht schnell, ist trotzdem komplex und sicher.
Das freut mich für dich.
Und von da aus wollte ich nämlich rüberschwenken. Es gibt ja jetzt auch die ersten Bilder von Transformers 4. Zumindest von einer Transformers Leader-Figur von Optimus Prime. Leader sind immer die ganz teuren. Also es gibt Deluxe Class, Voyager Class und Leader Class. Deluxe Class sind so 15 bis 20 Euro, Voyager sind so um die 30 Euro und die Leader kosten meistens so 60 Euro. Und ich hatte den Optimus Prime aus dem ersten Film, der war ganz okay, der war ein bisschen klobig. Dann habe ich den Optimus Prime aus dem zweiten Film. Ich habe dann den ersten wieder verkauft, weil der so klobig war, habe mir den zweiten geholt. Das ist die komplizierteste Transformers-Figur, die ich je besessen habe. Es ist ein Krampf, ihn zu verwandeln. Ich habe beim ersten Mal über eine Stunde gebraucht. Dafür sieht die Figur aber fürchterlich geil aus, weil sie fast so aussieht wie Optimus Prime im Film. Und das dann noch wirklich verwandlungsfähig hinzubekommen, finde ich eine Meisterleistung an Ingenieurskunst. Zum dritten Film gab es auch einen, der ist aber so ein bisschen irgendwie so eine Randerscheinung gewesen. Und zum vierten Film, wo jetzt auch Optimus Prime neu designt ist, gibt es jetzt eine neue Figur, die größte Gülle ist, die Hasbro je auf den Markt gebracht hat. Das ist, diese Figur besteht zu, sagen wir, 30% aus chromlackierten Teilen, was schon mal extrem billig aussieht, aber auch noch das Problem hat, dass diese Chromfarbe halt irgendwann abblättert. Ich weiß nicht, wenn man mal alte He-Man-Figuren sich angeguckt hat, die hatten teilweise auch so Chromfarbe und die blättert dann irgendwann ab und darunter ist dann schwarzes Plastik. Das heißt, dieser Optimus Prime wird irgendwann eine komplett schwarze Brust haben.
Mm.
Und der hat auch bei der Transformation, glaube ich, 60% des Trucks nachher einfach hinten auf dem Rücken. Also das Vorderteil verwandelt sich in die Füße und die ganzen Räder und so die Fahrerkabine kommen dann einfach irgendwie zusammengefaltet auf den Rücken, sodass er diesen gewaltigen Rucksack hat. Außerdem ist er so total flach gebaut, wie diese ganz billigen, nachgemachten Spider-Man-Figuren, die man manchmal in so einem 1-Euro-Laden finden kann. Kann der Duda sich was vorstellen?
Ich glaube, nachgemachte Spider-Man-Figuren kenne ich nicht. Ich glaube, die wären auch verboten. Aber ich weiß, dass da auch von irgendwelchen Billigherstellern es Spider-Man-Figuren gab, die seltsam ausgesehen haben. Ich bin so ein bisschen versackt gerade, als du von dem großen Optimus Prime zum zweiten Teil erzählt hast, weil du da irgendwie eine Stunde gebraucht hast für die Verwandlung. Hast du die denn jetzt noch im Kopf? Oder musst du dann immer die Bedienungsanleitung rauskramen, wenn du den verwandeln willst?
Ich hab die noch einigermaßen im Kopf. Also es dauert mittlerweile auch wieder recht lange, weil ich dann überlegen muss. Aber eigentlich hatte ich noch keinen Transformer, wo ich dann wirklich nochmal nachgucken musste im Nachhinein, wie man den verwandeln kann.
Okay. Ich habe auch einen Optimus Prime, aber den aus dieser Mittelklasse zum ersten Teil. Der sieht ganz gut aus, aber der hat halt auch irgendwie die Motorhaube im Nacken.
Ja, aber bei dem fand ich das halt auch gerechtfertigt, weil das halt eine nicht ganz so große Figur war.
Ja.
Und dafür sah der ja noch ganz vernünftig aus dann.
Das ist richtig.
Aber das hier, ich suche es dir auch nochmal heraus. Unterhalte die Leute mit einem Lied.
Wir feiern heute irgendwas Bumsfalderer. Bumsfalderer. Bei irgendwas kann man alles Mögliche einsetzen. Geburtstag zum Beispiel. Oder
muss man dann selber machen, oder wie?
Oder Namenstag. Ja, na klar.
Du singst einfach, wir feiern heute und dann machst du einfach eine Pause. Und
nee,
dann
ich sag irgendwas. Eine Pause klingt ja dann wie ein Loch im Song, weißt du? Hauptsache Bumsfallerer, was ist denn jetzt los? Ich muss mich räuspern.
Hast du dir denn was zu trinken im Bereich? Ja, die Pepsi Max hast du ja, ne?
Rosebud. Hast du schon geschickt,
Transformers? Ich hab jetzt geschickt. Das ist ein Werbefoto, deswegen sieht er nicht ganz so kacke aus. Du könntest nochmal unten auf dieses Bild klicken, wo er in der Verpackung ist. Da sieht man es deutlicher, wie scheiße der aussieht.
Ist auch schön, mit welcher Inbrunst du davon erzählst.
Die haben hier öfters mal dann auch so Abstimmungen auf der Seite und es sind wirklich über 50%, die auf Terrible geklickt haben.
Och nee, der scheint mir aber auch so vom Grunddesign nicht wirklich zu gefallen.
Nee.
Was sagst du denn hier zu dem Super Bowl-Spot?
Oh, wenig sagend. Also man sieht Optimus Prime auf einem Dinosaurier reiten.
Ja.
Das ist ja so das, was dann erstmal im Gedächtnis bleibt.
Ich fand erstaunlich, wie sehr Shia LaBeouf nach Mark Wahlberg aussah.
Okay. Ich habe nur auf die Dinosaurier gewartet.
Ja, da war doch irgendwie so ein Drache, oder? So ein Transformers-Drache?
Das ist ja das Problem bei den Transformers-Filmen, dass man immer so wenig erkennen kann, weil es so viele Details sind. Ich glaube auch, dass es ein zweiköpfiger Drache war, der da durch die Gegend geflogen ist. Bin mir aber nicht sicher. Zwiebuloid. Wo wir gerade von Transformers geredet haben, die sind ja bisher alle von Michael Bay gewesen. Und Michael Bay hat aber nebenbei noch Zeit gehabt, einen anderen Film zu drehen, nämlich Pain and Gain mit The Rock und auch Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Die Bodybuilder spielen, die irgendein Ding durchziehen wollen, so wie ich das am Rande mitgekriegt habe.
Genau, die wollen so einen Typen abzocken. Monk nämlich.
Okay.
Tony Shalhoub. Wollen die abzocken und ja, dann geht's drunter und drüber. Der Film ist so ein bisschen, ja, Marke Guy Ritchie, Snatch, aber nicht ganz so witzig und nicht ganz so cool. Ich meine, cool schon, aber auf eine andere Art und Weise. Der ist halt sehr bunt und Michael Bay halt, aber Michael Bay, wie man es sich wünscht.
Okay.
Da konnte er nicht viel kaputt machen. War ganz schön, muss ich sagen. Man kann auch des Öfteren über The Rock schmunzeln, was man sowieso immer kann, aber hier spielt er einen, ein Bodybuilder spielt er auch immer, aber er ist ein koksender Jesus-Freak.
Okay.
Der alle eigentlich lieb hat.
Und was hat er dann gegen Monk?
Er gar nichts. Mark Wahlberg will ihn abzocken. Mark also. Wahlberg ist hier Personal Trainer und denkt sich, wenn er so einen geilen Body hat, verdient er auch einen geilen Lebensstil. Und Tony Shalhoub ist halt so ein Geldsack und den will er abzocken.
Na gut. Du meinst schon, dass man direkt sieht, dass es ein Michael Bay-Film ist?
Ja, optisch kommt das schon hin. Ja, gerade am Anfang fand ich, dass er manchmal ein bisschen billig ausgesehen hat. Da gibt es nämlich, kennst du diese GoPro-Kameras?
Ich glaube, das sind die, die an Helmen befestigt werden.
Genau, damit macht man so Extremsportaufnahmen. Die sind eigentlich nur so groß wie eine Zigarettenschachtel. Und ich glaube, damit wurden teilweise Sachen gedreht. Und das erwartet man irgendwie nicht in einem Michael Bay-Film.
Okay.
Nee, aber sonst ist das ein fürchterlich farbiger Hochglanzstreifen. Und recht kurzweilig, möchte ich meinen.
Ja, den möchte ich auch sehen, weil ich auch glaube, dass der einen gut unterhält über die Zeit, die er dauert.
So eine knappe 7 kann man dem schon geben von 10.
Wir haben sowas Ähnliches gesehen am Wochenende. Wir waren nämlich da im Kino und haben uns Nebraska angeguckt. Das ist auch so eine Draufgängerkomödie über so einen Aussteigertypen, der extrem sportmäßig wandert. Und das stimmt alles gar nicht, denn Nebraska handelt von einem alten Mann, der eine Werbung in seinem Briefkasten hat, in der drin steht, dass er 1 Million gewonnen hat. So eine Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Werbung.
Mhm.
Nimmt die aber für voll, weil er irgendwie nichts im Leben hat, an das er sich klammern kann, außer dieser Werbung jetzt plötzlich. Und versucht dann zu Fuß 2 Bundesstaaten weiterzuwandern, um sich diese Million abzuholen. Und irgendwann sagt sein Sohn dann, ja komm, Dad, ich fahre dich jetzt dahin. Und dann fahren sie halt los und landen auf dieser Fahrt dann bei Verwandten in einem Ort irgendwo zwischen ihrem Zuhause und dem Ziel, wo sie eigentlich hinwollen. Es geht halt sehr um das Leben von diesem alten Mann, der fürchterlich genial gespielt wird von Bruce Dern. Und wie halt Familien sein können.
Ja.
Sind dann natürlich irgendwelche Leute, die ihm den Gewinn neiden, weil er das dann halt auch erzählt und keiner will glauben. Wenn dann erzählt wird, es ist halt nur diese blöde Werbung. Ja, ja, sag du nur. Und wollen dann auch was von dem Geld abhaben. Und der Film hat uns gleichsam unterhalten, wie ein Schnitzel eine Wurst unterhält. Oh, jetzt sitze ich auf meinem Gehirn.
Dafür sind Schnitzel ja bekannt. Die Entertainer in der Fleischtheke.
Badumtsch.
Ja.
Nein, er hat uns sowohl sehr gut das Zwerchfell gezwiebelt, als auch auf die Tränendrüse gedrückt. Also nicht richtig auf die Tränendrüse gedrückt, aber es war schon mitunter sehr melancholisch. Auch weil man dann diese Realität drin gesehen hat, dass man auch manchmal Momente in einer Familie hat, die genauso sind. Dass man sich dann mit Leuten trifft, die man Jahre nicht mehr gesehen hat und dann sitzt man halt schweigend im Wohnzimmer und guckt Fernsehen.
Ich bin auf Nebraska aufmerksam geworden durch das fürchterlich coole Poster, was Bruce Derns Lichtsilhouette zeigt. Ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Poster, so wie der Film auch schwarz-weiß ist. Bruce Dern kannte ich, glaube ich, vorher nur irgendwie aus Nebenrollen in 80er-Komödien.
Ja.
Ich glaube, in Unsere teuflischen Nachbarn hat er so einen Army-Nachbar gespielt, der vom Dach fällt oder so.
Genau.
Und als ich mir den Trailer angeguckt habe, war ich sehr angetan, weil das so den typischen Alexander Payne-Flair hatte. Das ist der Regisseur des Films, der vorher Sideways und About Schmidt gemacht hat und diesen George Clooney-Film auf Hawaii, wie immer er hieß, The Descendants, glaube ich, der war auch ganz gut. Und ich bin auch sehr scharf drauf, ihn zu sehen. Nicht zuletzt, weil Will Forte seinen Sohn spielt und das ist, glaube ich, seine erste ernste Rolle.
Genau. Weil Will Forte kannte ich halt vorher auch nur aus so extrem bescheuerten Rollen wie dem Schwertverkäufer bei Tim und Erics Billion-Dollar-Movie. Oder
die Solomon-Brüder.
Ja. Und da war ich sehr gespannt und der hatte aber auch so von der ersten Minute an überzeugt in seiner Rolle. Ich hatte dann geguckt, für welche Oscars er nominiert war. Will Forte war jetzt nicht für einen Oscar nominiert. Oscar-reif war es dann noch nicht. aber man hat ihm diesen Sohn doch durchaus abgenommen. Und der andere Sohn wurde ja gespielt von Bob Odenkirk, der sonst, glaube ich, auch nur so sehr komödiantische Rollen spielt.
Ich glaube, das ist so gemischt. Ich glaube, der spielt auch in Krimiserien mit, aber Bob Odenkirk ist übrigens auch der Regisseur von den Solomon-Brüdern.
Okay.
Oder die Brüder Solomon, wie heißt der im Deutschen?
Die Brüder Solomon heißt der im Deutschen.
Na gut. Ist ein Geheimtipp, sollte man sich mal angucken. Total bescheuert, der Film. Ja.
Wenn man mal ruhigeres Kino haben will und nicht Muskelprotze wie The Rock, kann ich den sehr empfehlen. Ich glaube, ich würde 9/10 geben. Er hat mich mehr zum Lachen gebracht als This is the End und der Film, den wir jetzt besprechen, zusammen.
Tja, nämlich World's End mit Simon Pegg, Nick Frost und Martin Freeman.
Genau. Es geht um einen alten Gothic-Mann. Fängt schon gut an, diese Zusammenfassung. Der so ein bisschen in der Vergangenheit lebt und immer zurückdenken muss an eine Kneipentour, die er mal gemacht hat mit seinen besten Freunden. Vor 10, 15 Jahren war das, glaube ich. Und hat sich dann zum Ziel gesetzt, diese Kneipentour nochmal zu wiederholen. Die Kneipentour geht so, dass sie das gesamte Dorf einmal durchstreifen, in jeder Kneipe einmal kurz einkehren und da ein Bier trinken und dann weiterziehen. Trommelt die dann auch zusammen und die haben halt alle Familie und für die hat sich das Leben so ein bisschen weitergedreht, nur für ihn halt nicht. Und um ihm Gefallen zu tun, machen sie halt mit bei der ganzen Geschichte. Und dann stellt sich aber irgendwann heraus, dass in diesem verschlafenen Kaff, wo er hängen geblieben ist in seinem Leben, irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn sie werden von Jugendlichen angegriffen, wo sie sich dann halt auch zur Wehr setzen. Und die zerplatzen halt einfach, als wären sie aus blauem Porzellan. Ja, und dann kommen sie einem Geheimnis auf die Schliche.
Die waren so roboterähnlich, oder? Und hatten blaues Blut. Blaues Porzellan würde ich jetzt nicht sagen, aber.
Ja, aber die sind schon sehr leicht kaputt gegangen.
Ja, das ist richtig. Und es waren ja auch nicht nur die Jugendlichen, das war ja mehr oder weniger das ganze Kaff.
Genau, alle wurden ausgetauscht durch diese komischen Maschinendinger. Und der Film war vor allem eins, nämlich lang.
Das ist richtig, aber das haben Filme von Edgar Wright eigentlich so an sich. Der hat halt vorher Shaun of the Dead und, wie hieß der zweite? Hot Fuzz gemacht. Ja. Und auch Scott Pilgrim, den ich von ihm am liebsten mag. Aber auch der war schon zu lang.
Ja, bei Scott Pilgrim fiel das nicht so auf, weil er ja quasi sehr etappenweise erzählt war, dadurch, dass er mehrere Kontrahenten hatte.
Das stimmt.
Deswegen wusste man immer, wie weit man im Film ist und wann er wohl zu Ende sein wird.
Genau, das waren mehr so Episoden und der war auch vielseitiger. Ich glaube, World's End wollte so ein bisschen From Dusk Till Dawn sein, nur dass das mit den Robotern ein bisschen zu früh kam. Bei From Dusk Till Dawn kamen die Vampire ja irgendwie später.
Ja, ich fand, dass die schon zu spät kamen. Der hat ja eine Stunde lang gebraucht, bis dann irgendwas passiert ist in der Richtung. Und man wusste ja von vornherein, dass das passieren wird. So dass man eigentlich nur darauf gewartet hat, wann sie endlich herausfinden, dass da diese Außerirdischen rumlaufen.
Ich muss sagen, dass mir die erste Hälfte aber besser gefallen hat. Also die Charakterzeichnung war sehr schön, es gibt auch viele witzige Dialoge. Die erste Hälfte des Films hat mir gut gefallen und die Idee mit diesen Robotern ist jetzt auch nicht schlecht gewesen. Es gibt auch ein paar sehr witzige Kampfeinlagen und ja, grundsätzlich ist die Idee nicht verkehrt gewesen, aber irgendwie ebbt der Film dann so ein bisschen in Action ab und ich hätte ihn jetzt nicht bis zu Ende gucken müssen.
Ja, ich fand auch bei der Charakterzeichnung, fand ich Simon Pegg brillant in der Rolle, die er gespielt hat.
Ja.
Weil er einfach genau diesen Typ Menschen rübergebracht hat. Wahrscheinlich kennt er den selber oder war mal so einer. Ich finde auch, dass sich das Gesicht von Simon Pegg immer weiter verändert.
Ja, das ist auch so ein Mann, der immer älter wird.
Ich habe das auch bei John Cleese. Wenn du dir John Cleese heute anguckst und wie er jung aussah, sieht das aus wie zwei verschiedene Menschen.
Ja, also ich finde, es fällt am meisten auf, wenn man sich den ersten Star Trek und den zweiten Star Trek anguckt, wo Simon Pegg ja Scotty spielt. Das sind schon zwei verschiedene Menschen.
Okay. Also ich würde sagen, World's End kann man machen, muss man aber nicht unbedingt.
Ich weiß nicht. Ich glaube, es hätte dem Film am besten getan, wenn man das im Voraus nicht gewusst hat.
Dass da die Außerirdischen drin vorkommen.
Genau. Also, dass der Trailer jetzt nur verrät, okay, die machen jetzt Kneipentour.
Ja, wahrscheinlich ja, aber wäre dann schwerer zu bewerben gewesen.
Das ist richtig. Ich freue mich auf jeden Fall mehr auf Edgar Wrights nächsten Film.
Ant-Man.
Mit Paul Rudd.
Als Ant-Man und Michael Douglas als Ant-Man.
Genau, Michael Douglas als alter Ant-Man, wie man sich das denken kann.
World's End, glaubt mit viel Wohlwollen noch so eine 6. Er war ja gemütlich.
Dafür fand ich wirklich den Anfang zu gut. Dem kann man nicht nur eine 6 geben. Das ist auch eine knappe 7 für mich gewesen, okay, glaube ich. Aber insgesamt bin ich mir doch ziemlich sicher, dass die beste Komödie 2013 Anchorman 2 gewesen ist, der bei uns ja erst jetzt in die Kinos kommt. Den haben der Herr Besten und ich nämlich auch gesehen.
Und das war eine Überleitung.
Ja.
Anchorman 2. Ein großer Haufen stinkende Scheiße. Würden einige sagen.
Ja, ich jetzt nicht. Also ich habe mir schon gedacht, dass man so 10 Jahre, liegen da 10 Jahre dazwischen, ich glaube es sind 10 Jahre, dass man da keinen ebenbürtigen Film auf die Beine stellen kann. Der Film ist anders als der erste, nicht unbedingt schlechter, aber er hat, glaube ich, mehr Längen.
Ja, ich muss den ersten unbedingt nochmal gucken, weil ich den damals mit dir irgendwann mal gesehen habe und danach, glaube ich, auch nochmal, aber da habe ich sehr, sehr wenig in Erinnerung behalten. Also deswegen kann ich da gar nicht sagen, inwieweit der besser oder schlechter war. Ich fand den sehr gut, aber das mit den Längen, da muss ich dir recht geben.
Ja, da gab es wirklich so ein paar Hänger im Film, aber ich glaube, dass es die im ersten auch gibt. Die blendet man nur mittlerweile schon weg. Also ich habe den ersten wirklich sehr oft gesehen. Ich kann das schon gar nicht mehr zählen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war ein Blindkauf auf DVD. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war da so in meiner Buddy der Weihnachtself-Phase, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Will Ferrell, Granate, muss ja alles von dem gut sein. Dann habe ich mir den ersten Anchorman auf DVD gekauft und war enttäuscht, weil der Humor doch ein anderer war und ich noch nicht so wirklich verstanden habe, dass diese Filme zum Großteil einfach improvisiert sind und dass es da weniger auf die Story ankommt. Ich habe mir einfach gedacht, okay, der Film funktioniert für mich nicht. Und dann habe ich auf irgendeiner Party angefangen, von dem Film zu erzählen und habe quasi die Gags Revue passieren lassen und habe mich dann tierisch beömmelt, habe mir den Film nochmal gekauft. Seitdem eine meiner absoluten Lieblingskomödien.
Du hattest den dann direkt wieder verkauft, nachdem du ihn gesehen hattest.
Ja, ja.
Okay.
Also wie gesagt, erster Film, wenn man nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Und zweiter Film grundsätzlich auch nicht schlecht, hab sehr gelacht.
Was ist hier mit diesem Zwischenfilm, The Legend of Ron Burgundy?
Nee, nicht The Legend of Ron Burgundy, das ist quasi der erste Film, sondern Wake Up Ron Burgundy. Das ist ein Film, der aus geschnittenen Szenen besteht, aus dem ersten Teil. Und zwar sah der erste Teil erst ganz anders aus und wurde dann schlecht getestet irgendwie. So Filme werden ja dann oft getestet, bevor sie dem weltweiten Publikum gezeigt werden. Und hat quasi noch so eine andere Storyline und den gibt es in Amerika auf DVD, hier leider nicht. Deswegen ist es so ein Geheimtipp. Kann man sich aber auch gut angucken, weil teilweise auch sehr absurd komisch. Ähnlich absurd komisch wie der zweite Teil, wo wir jetzt gleich zu kommen werden.
Ja. Dann sprechen wir jetzt erstmal eine Spoilerwarnung aus. Wir können ja erstmal sagen, wie wir den fanden. Also ich würde dem jetzt schon spontan aus dem Bauch raus eine 8 geben.
Ja, genau. Bei einer 8 bin ich auch. Ich muss erstmal den Herrn Besten fragen, weil es brennt mir unter den Fingernägeln zu wissen. Ich habe Anchorman 2 im O-Ton gesehen, aber in der britischen Schnittfassung. Das bedeutet, dass kein Hai drin vorkam. Ja. Kam bei dir ein Hai drin vor?
Nee, wir hatten auch kein Hai.
Ah, okay.
Wir hatten nur Fledermäuse.
Ja, da gehe ich jetzt mal später drauf ein. Lass uns jetzt erstmal kurz die Story anreißen, damit die Leute überhaupt wissen, worum es geht. Ron Burgundy und sein News-Team haben in San Diego bei einem Regionalsender gearbeitet. Und danach ist Ron zusammen mit seiner Frau, Veronica Cordingstone, gespielt von Christina Applegate, zu einem Anchor-Duo auserkoren worden. Und zu Beginn wird Ron Burgundy gefeuert von niemand Geringerem als Harrison Ford, der nicht sich selbst spielt, sondern seinen Chef. Und quasi ist Veronica Cordingstone dann die Einzige, die weiterhin beschäftigt ist. Und Ron versucht, das News-Team wieder zusammenzutrommeln.
Er stellt sie dann ja auch noch vor die Wahl. Du nimmst den Job an und ich verlasse dich.
Genau.
Ja, war falsch ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht, was ich meine.
Und es ergibt auch eine ziemliche Fallhöhe, weil die haben einen Sohn, Walter Burgundy. Ja, aber ist mir gerade erst eingefallen, bevor er das News-Team wieder zusammentrommelt, ist er ja ist es SeaWorld zugegen oder wo arbeitet er?
Ja, in so einem
Delfinarium.
Genau.
Und da wird er dann aufgegabelt von jemandem, der gerade versucht, in New York den ersten Fulltime-News-Sender aufzubauen. Und deshalb trommelt er das News-Team wieder zusammen, bestehend aus Champ Kind, gespielt von David Koechner, den man aus diversen Nebenrollen in Komödien kennt, und den etwas bekannteren Brian Fantenna, alias Paul Rudd, und Brick Tamland, alias Steve Carell.
Sagen wir so, ohne Brick wären die Filme nur halb so gut.
Das ist richtig. Rick Tamland ist einer der größten, wenn nicht der größte Filmidiot überhaupt. Lloyd und Harry aus Dumm und Dümmer können eigentlich einpacken. Ja.
Wird nicht im ersten Teil auch gesagt, was er für einen Intelligenzquotienten hat?
Ja.
Irgendwie 14 oder so?
Ich glaube, er ist etwas höher, aber er gilt trotzdem als mentally retarded.
Okay.
Und er füttert ja auch einen Toaster mit Mayonnaise. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil wird er auch hervorragend eingeführt, weil alle denken, er ist tot, inklusive ihm selbst. Schon sehr komisch. Champ Kind arbeitet in einem Kentucky Fried Chicken-ähnlichen Fastfood-Restaurant und frittiert Fledermäuse.
Genau. Diese Fledermäuse, die so ein bisschen zum Running Gag im Film dann werden. Wobei mir da ein letztes Mal noch gefehlt hätte.
Ja, da hätte noch was kommen können. Aber es war im Original schon sehr schön. The Chicken of the Cave.
Aber lass uns nochmal die Grundstory schneller zusammenfassen. Also die haben dann dieses News-Team. Dann gibt es aber in dem neuen Sender das Problem, dass sie halt als News-Team aus einer kleineren Stadt als New York nur eingeplant sind für die Sendeschicht zwischen 2 und 5 Uhr morgens, wodurch es zu einem Konkurrenzkampf mit einem anderen Anchorman kommt, der halt die Primetime moderiert bei GNN Network. Und die haben halt diese Wette, wenn sie ihn schlagen, was die Zuschauerquote angeht, dann muss er seinen Namen umändern und sie dürfen halt auf Sendung bleiben, sonst würden sie halt einfach nie wieder News moderieren.
Genau.
Das schaffen sie dann, indem sie auf Amerika anspielen, aufs Übelste, indem sie lustige kleine Tiere zeigen, die auf dem Rasen herumtollen zwischen kleinen Amerika-Flaggen.
Zum Beispiel. Ja. Oder auch später im Film die erste Autoverfolgungsjagd live übertragen.
Genau.
Sie machen die Nachrichten spannend.
Und dadurch erhalten sie halt diesen Erfolg, übernehmen dann quasi die Anchorrolle bei diesem Sender. Und dann kommt es aber zum Sturz von Ron Burgundy, wortwörtlich.
Weil sein Konkurrent ihm sein Amt neidet, falls man das so sagen kann. Und Burgundy erblindet.
Ja.
Von da an geht der Film weiter wie ein Helge Schneider-Film.
Er haust in diesem Leuchtturm irgendwo am Ende der Welt, kommt dann aber wieder mit seiner Ex-Frau zusammen, lernt auch sein Kind besser kennen und kriegt dann doch noch sein Augenlicht zurück, wird wieder Anchorman, sieht dann aber durch das, was er da erlebt hat in diesem Leuchtturm, dass die Familie wichtiger ist als seine Rolle als Nachrichtensprecher und versucht dann zu einem Klavierkonzert von seinem Sohn zu kommen und dann kommt es zum großen Showdown zwischen den verschiedenen News-Teams in New York.
Genau, weil man musste ja irgendwie das Anchorman-Aufeinandertreffen des ersten Teils toppen, wo unter anderem Tim Robbins und Ben Stiller aufgetreten sind. Und das hat man ganz klar geschafft, möchte ich mal so sagen. Aber jetzt wieder zurück Marsch, oder?
Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang, wo er sein News-Team zusammenpflückt.
Was die alles in der Zwischenzeit gemacht haben, haben wir erfahren. Nee, Brian Fantenna ist Katzenfotograf. Das fand ich eigentlich am wenigsten komisch, muss ich sagen. Aber war auch eine nette Idee. Ich mag das sowieso, wenn in Sequels erst wieder die Leute zusammengetrommelt werden müssen. Das mochte ich auch schon bei Ocean's 12 oder bei Ghostbusters.
Ja, und beim nächsten Ghostbusters wird's noch heftiger.
Ja.
Dann kommt aber die Szene, die, glaube ich, wirklich am komischsten war im Film, wo sie nämlich mit dem Bus unterwegs sind nach New York. Sie haben sich dann halt so einen kleinen Van gemietet, wo sie dann alle gemütlich drin sitzen. Man merkt schon als Zuschauer, irgendwas stimmt nicht, weil keiner am Steuer sitzt. Will Ferrell redet noch so schön, ja, ich habe mir auch diese Fritteuse hier einbauen lassen. Hier liegen meine Bowlingkugeln, da ist mein Terrarium mit den schwarzen Skorpionen. Und dann wird ihm aber berichtet, dass der Tempomat nur die Geschwindigkeit hält, nicht aber für ihn mitlenkt. Und dann gibt es diese Zeitlupensequenz, in der sich der Bus überschlägt.
Da würde ich unheimlich gerne eine Making-of-Featurette von sehen, wie die das gedreht haben. Weil ich glaube, dass die sich wirklich so krass überschlagen haben und dass sie das Ganze mit einer Zeitlupenkamera gefilmt haben.
Und dann aber, dann weiß ich nicht, die Bowlingkugeln und sowas hinterher eingefügt?
Ja, ja, ich denke. Ah, die verbrennen sich dann mit dem Fett aus der Fritteuse und die Skorpione fliegen durch die Gegend. Ich glaube, eine Fledermaus ist auch dabei.
Da wollte ich dich gerade fragen, ob dir die Fledermaus aufgefallen ist, weil da war eine Fledermaus zwischen. Da musste ich auch sehr lachen.
Da die Szene schon im Trailer zu sehen war, habe ich so ein bisschen gedacht, dass danach noch was folgt. Dass der Skorpion Ron irgendwie in die Lippe sticht und dass er dann eine dicke Lippe kriegt oder so. Aber so ein bisschen war ich auch erleichtert, dass dem nicht so ist, weil immer wenn Will Ferrell was anschwillt, ist das nicht schön. Ja. Wer sich an den dicken Arm erinnert in Die Qual der Wahl, furchtbar.
Da erinnere ich mich gerade nicht dran. Er hatte einen riesigen Käfer auf dem Rücken bei Land of the Lost.
Genau.
War da auch irgendwas angeschwollen nachher?
Ja, er hatte diesen riesigen Stich auf dem Rücken, der sehr angeschwollen war.
Okay.
Angekommen in New York werden die Jungs der neuen Chefin vorgestellt.
Genau. Die zum Schock aller eine schwarze Frau ist.
Ja. Und dann ist halt das Schwarzsein der Chefin erstmal eine ganze Weile Thema. Und da kam dann mein Lieblingswitz aus dem ganzen Film. Brick Tamland, der absolute Idiot der Gruppe, meinte dann irgendwann, ja, wenn es sonnig draußen ist, werde ich von einem schwarzen Mann verfolgt. Das ist ein Schatten, Brick.
Ich mochte aber auch, als Brick auf den Hund eingegangen ist, der kleine Mann ist ganz alt und haarig.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen.
Ich fand aber, das war der Witz, den ich am schlechtesten fand, als sie auf die Chefin getroffen sind, als Ron Burgundy sich nicht das Wort schwarz verkneifen konnte.
Ja, das war so ein bisschen Mike Myers.
Genau, das war sehr, sehr Austin Powers und Warze.
Ja. Ich fand aber auch schön, dass sich Steve Carell dann vor Angst hinter der Couch verkrochen hat und sie ihm einen Ballon versprechen musste, damit er wieder rauskommt.
Ich fand, dann begann aber so der Teil, der sich ein bisschen gezogen hat. Also da war jetzt immer wieder zwischendurch was zum Lachen, aber so die richtig bescheuerten Momente ließen dann wieder etwas auf sich warten, wo die Story so ein bisschen vorangetrieben wurde.
Ja, ich muss sagen, ich hätte komplett auf diesen australischen Senderchef verzichten können.
Den österreichischen. In der englischen Version war es bestimmt ein Australier, in der deutschen Version war es ja ein Österreicher.
Herr West, jetzt habe ich so ein bisschen Angst, die deutsche Fassung zu gucken, wenn es ein Österreicher sein soll.
Ja, es war nicht schön. Ich muss auch sagen, ein Punkt, der mir an der deutschen Version nicht gefallen hat, war die Synchronstimme von Brick Tamland, der seine normale Stimme hatte. Die war aber so schrill, dass sie auch zwischendurch auf den Keks gegangen ist.
Okay.
Ich mochte die Szene, wo sie dann Werbeverträge hatten und Brick Tamland für Butter geworben hat.
Erstmal schön in die Butter beißt.
Dann kam ja auch die ganze Kritik langsam auf, weil der Film ist ja doch sehr, sehr kritisch gegenüber dem, was im Fernsehen so passiert, auch heutzutage. Es ist ja quasi diese Geschichte, wie damals diese Privatsender dann aus dem Boden geschossen sind und wodurch sie dann ihre Quote verdienen.
Das ist richtig.
Ja.
Die haben halt so ein bisschen auf RTL 2 Nachrichten gemacht.
Ja, aber auch sehr schön fand ich, als man dann das Publikum gesehen hat. Es gab dann halt immer so Gegenschnitte in irgendwelche Kneipen, die sich das Programm angeguckt haben. Und einmal saß da einfach ein Mann mit einem Messer im Kopf. Der saß, glaube ich, entweder beim Arzt oder in der Polizeistation. Ich glaube, es war in der Polizeistation, hat ein Messer im Kopf. Das ist Fernsehen, wie es mir gefällt.
James Marsden spielt übrigens den Widersacher vom News-Team, Jack Lime, der dann seinen Namen ändern muss in Jack Lame.
Oder Jack Lahm im Deutschen. Den meisten Zuschauern bekannt von X-Men, wo er Cyclops gespielt hat.
Leute, die ihn nur aus dem Film kennen, werden ihn aber nicht an seinen Augen wiedererkennen.
Nein.
Er hat auch die Hauptrolle in Hop gespielt, den aber wahrscheinlich auch nicht viele Leute gesehen haben. Er ist aber grundsätzlich immer schön in komödiantischen Rollen. In Verwünscht von Disney hat er den Prinzen gespielt.
Ja, da kann ich ihn mir auch gut vorstellen.
Ja.
Und dann kommt es zu dem Fall von Ron Burgundy, der passiert, als er bei einer Feier zu seiner Ehren Querflöten spielend auf dem Eis Schlittschuh laufend über ein Stromkabel fällt. Und schlägt er mit dem Hinterkopf aufs Eis, wodurch sich die Sehnerven von seinen Augäpfeln lösen und er blind wird.
Etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und ja, Es ist auch total sinnlos, dass er deswegen in einen Leuchtturm zieht.
Ja, er kapselt sich halt ab von der Realität dann.
Ja, er macht sich ein schönes Feuerchen in der Spülmaschine.
Die Schuhe stehen, glaube ich, im Kühlschrank. Es passiert viel, viel bescheuertes Zeugs, was er immer nur kommentiert mit I'm blind. Ich habe mir heute Morgen mit einem lebenden Hummer die Zähne geputzt, weil ich blind bin. Aber du hättest es doch fühlen können. Ich bin blind. Aber das sind dann auch diese Momente, wo allen anderen auffällt, dass das, was er tut, total bescheuert ist und er will es einfach nicht einsehen.
Ja.
Genauso wie den anderen immer auffällt, dass das, was Brick tut, total bescheuert ist. Und wir haben auch noch gar nicht erwähnt, dass Brick ja auch eine Liebesbeziehung hat in diesem Film.
Oh ja. Kristen Wiig spielt, das ist mir im Film jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe es bei IMDb gelesen und sehr gelacht. Sie heißt Shani Last Name.
Ja, sie heißt im Deutschen, glaube ich, wie Shani nach Nami.
Okay. Ja, und die sind halt beide gleich dämlich und haben dann auch das Date im Waschsalon vor dem Getränkeautomaten, wo auch einer meiner Lieblingsgags zum Besten gegeben wurde von Brick. Er wird nämlich von ihr gefragt, ob er denn schon mal geküsst hat. Und Brick fragt dann, zählen Lunchboxen und schlafende Menschen? Ja, dann habe ich Scooby-Doo und Ron geküsst. So ist es zumindest im Englischen. Was sagt er im Deutschen?
Es war nicht Ron. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen er mit Ron meint.
Ron Burgundy.
Ach so. Ja. Nee, es war, glaube ich, auch was, was in die Richtung Scooby-Doo ging.
Okay.
Also auch irgendwie so eine Cartoon-Figur.
In der US-Schnittfassung ist da übrigens auch was komplett anderes. Da küsst er nämlich eine Dr. Seyes-Action-Figur von Planet der Affen.
Okay. Wird die dann so eingeblendet oder hat er sie dabei?
Er erzählt davon einfach, also, ob auch Action-Figuren zählen. Dann hat er Dr. Seyes geküsst.
Okay. Ich fand aber, dass diese Liebesbeziehung zwischen den beiden irgendwann auch die Komik verloren hat und dann wirklich schön wurde und fast so was Wes Anderson-mäßiges aufgewiesen hat.
Ja, dadurch, dass das so, bei Wes Anderson sind das ja auch immer so Leute, die irgendwie nicht miteinander können.
Ja.
Und doch wollen, ja. Ja, das stimmt schon. Da ist auch diese eine schöne Szene, wo er sie verteidigen will vor ihrer Chefin und dann beide einfach rumschreien und in der Gegend herumalbern. Das fand ich herrlich. Sie hat Schmetterlinge im Herzen!
Ja, dann kriegt er halt sein Augenlicht dann doch wieder. Wobei ja Christina Applegate versucht hat, das zu verhindern, weil es mit der Familie wieder so gut lief. Wir sind auch noch gar nicht auf den Sohn eingegangen. Natürlich auf den aktuellen Freund von Christina Applegate.
Genau. Ron und Veronica sind ja auseinander und Veronica hat einen neuen Lover, der gespielt wird von Greg Kinnear. Und Greg Kinnear ist Psychologe. Und Ron denkt, dass Psychologen Gedanken lesen können. Und Sohnemann guckt sich das dann einfach ab und denkt dann auch, der kann Gedanken lesen.
Genau. Und dann sitzen sie nämlich irgendwann bei einer Schulaufführung, wo der Sohn halt so einen Backpulvervulkan gebastelt hat und Ron kommt nicht vorbei und irgendwann wird das Licht ausgeschaltet. Hast du das mit deinen Gedanken gemacht?
Nein. Lügner.
Sehr schön fand ich auch, dass Ron versucht, dem kleinen Walter Angst vor, ich glaube, einem Monster unter seinem Bett zu nehmen. Oder einem Geist im Schrank. Und er meint dann, es gibt nur eine Sache, vor der du Angst haben musst. Voodoo.
Ja. Und wo soll er niemals hingehen?
Tahiti.
Tahiti.
Ron, was hast du dem Jungen erzählt? Immer wenn wir das Haus verlassen, hat er Angst, dass wir nach Tahiti fahren.
Aber im Leuchtturm finden Vater und Sohn ja wieder zueinander,
genau.
Während Vater das Augenlicht wieder bekommt. Und in der US-Schnittfassung findet Ron dann zusammen mit dem kleinen Walter am Strand ein Hai-Baby, was sie dann Dobie nennen und mit der Flasche aufziehen. Gefolgt von einem Lied, das Dobie gewidmet ist.
Was sie dann einfach nur singen oder ist das dann richtig vertont?
Das singen die und das ist auch vertont mit Musik. Also es ist jetzt keine große Musical-Nummer, aber es ist schon eine Musical-Einlage, möchte ich sagen. Diese ganze Hai-Geschichte hat den Sinn und Zweck, die Zeit zu erzählen, die verstreicht, weil Dobie ist dann am Ende auch ein ausgewachsener Hai, der dann in die Freiheit entlassen wird.
Oh.
Und Dobie wird dann auch verabschiedet mit den Worten, ich hoffe, du frisst viele Fische und Menschen.
Aber warum haben die das denn rausgenommen?
Weil das wirklich sehr albern ist und auch relativ lang dauert. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass so das typische europäische Publikum an der Stelle vielleicht einfach mal die Sachen packt und aus dem Kino geht.
Boah. Da war ja nur, dass sie dann dieses Buch gelesen haben über einen Hai, der eine Pizza mit Seetang bestellt hat.
Diese Szene ist skurrilerweise dann nicht im US-Cut drin, weil sie ja eigentlich darauf anspielt. Manchmal versteht man es auch nicht.
Ja, und dann, als er dann wieder zurück ist, kommt es dann zum großen Show-Off.
Genau, also Ron schmeißt hin, obwohl es irgendwas Tolles im Fernsehen gibt. Was gibt es da?
Ja, irgendeine drittklassige Schauspielerin hat irgendwie den Penis von ihrem Freund abgeschnitten oder so.
Ja, also es gibt auf jeden Fall irgendeine obskure News-Story, die es zu berichten gibt. Aber Ron entscheidet sich dann doch in letzter Sekunde, nee, ich gucke mir hier Klavierkonzert von Sohnemann an und versucht dann möglichst schnell dorthin zu kommen, wird dann aber im Park aufgehalten.
Genau, von anderen News-Teams.
Sehr viele Cameos, die aufeinander preschen. Ich glaube, es beginnt mit, wer macht denn den Anfang?
Ja, natürlich das andere GNN-News-Team steht Ihnen als erstes gegenüber.
Und dann kommt das kanadische News-Team wahrscheinlich. Die Reihenfolge ist ja auch eigentlich egal. Das kanadische News-Team, es sind auf jeden Fall Jim Carrey. Und heißt sie Marion Cotillard?
Ja.
Die Französin aus Inception und Big Fish und
französischen Filmen.
Genau. Und Jim Carrey sah sehr, 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 sehr alt aus.
Ja, aber er hatte auch so eine graue Strähne im Haar.
Ja, aber auch so das Gesicht war arg faltig. Überhaupt diese ganze Parksequenz, wo alle aufeinander preschen, schien mir so ein bisschen überhastet zu sein. Das ist so einer der Hauptkritikpunkte, die ich am Film habe. Aber wahrscheinlich mussten die das auch alles an einem Drehtag irgendwie runtergedreht bekommen, um die ganzen Stars überhaupt bezahlen zu können.
Muss da auch sagen, vielleicht sah Jim Carrey auch so alt aus, weil die Bildqualität so gut war. Ich war nämlich zum ersten Mal hier in Köln im Cinedom. Das ist unser größtes Kino. Und das Bild war so scharf in einer Szene, wo sie in einem Fastfood-Imbiss waren, war in der Getränkekartenhalterung, ich weiß nicht warum, eine Trivial Pursuit Karte. Und man hätte fast die Fragen lesen können.
Okay.
Das war ein bisschen gruselig.
Das zweite News-Team besteht, glaube ich, aus Tina Fey und Amy Poehler von Saturday Night Live und 30 Rock und Parks Recreation.
Dazwischen kam noch das MTV News-Team, wovon ich aber niemanden kannte.
Das war, glaube ich, Kanye West.
Okay.
Will Smith taucht noch auf. Auch ganz lustig, Liam Neeson vom History Channel zusammen mit einem Minotaurus und dem Geist von irgendjemandem, gespielt von...
Der Geist des gefallenen Soldaten.
Ach so, der Geist des gefallenen Soldaten, gespielt von John C. Reilly, der im US-Cut auch Text hat.
Okay, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen, dass der das war. Der
Minotaurus ist auch ein Knaller gewesen, muss ich ja ganz ehrlich
sagen. Wir sind das History Channel News Team. Der Minotaurus ist noch nicht mal historisch, der ist außer Mythologie.
Genau. Im US-Cut taucht auch Harrison Ford nochmal auf.
Okay.
Und verwandelt sich in einen Werwolf.
Und natürlich taucht Greg Kinnear nochmal auf.
Oh, das ist ganz grandios. Eine Axt fliegt auf Ron zu und bleibt plötzlich in der Luft stehen. Natürlich aufgehalten von den Mindpowers von Greg Kinnear.
Der dann zu Boden schwebt, weil er auch fliegen kann. Und auch wieder ganz groß in dieser Szene Steve Carell, der eine Waffe aus der Zukunft hat.
Ja, er steht da plötzlich mit so einer Man-in-Black-Kanone und haut erstmal so ein Loch ins Gebäude.
Genau.
Am Anfang hat er nur seinen berühmten Dreizack. Und dann hat er plötzlich die Waffe aus der Zukunft.
Da fliegen aber auch ordentlich die Gliedmaßen. Ich glaube, dem Minotaurus haut einer den Arm ab. War da nicht noch was anderes, wo fürchterlich Blut gespritzt hat?
Jim Carrey hat diesen Eishockeyschläger, klar, als Kanadier. Und er haut jemandem das Auge raus und das klebt dann am Schläger. Und Brian Fontana hat natürlich sein Sex Panther Parfüm, was er als Granate benutzt.
Und dann sieht man den Panther durch die Luft fliegen.
Genau, als pinke, pantherförmige Wolke.
Ich fand den Schluss dann etwas merkwürdig geschnitten, dass es diese riesige Explosion gibt und dann Ron einfach im Saal von diesem Klavierkonzert sitzt.
Ja, aber bevor die Explosion kommt, taucht natürlich noch Vince Vaughn auf, den man noch aus dem ersten Teil kennt als Wes Mantooth.
Ja, aber der fiel dann gegen die anderen Stars doch ein bisschen ab. Das war dann eher so für die großen Fans des Filmes dann noch was.
Ja, das stimmt. Bei uns im Kino wurde gegrölt, als er den Helm abnahm. Ja. Wer stand da eigentlich auf dem Dach als Engel verkleidet, als Kriegsengel? Und hat die Trompete gespielt.
Ich habe versucht, sie zu erkennen. Ich hatte kurzfristig gedacht, Kirsten Dunst.
Okay.
Aber das war auch nur so meine spontane Vermutung.
Ah, da muss ich nochmal Nachforschung betreiben. Erkannt habe ich sie auf jeden Fall nicht.
Ja, und dann sind sie halt plötzlich im Saal, wo der Junge gerade Klavier spielt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da habe ich auch erwartet, dass sie da durch die Decke krachen oder so.
Nee, die sitzen dann bloß im Publikum und sind hier ordentlich
verkohlt.
Verkohlt. Und er meint, Sohn, ich habe für dich den Minotaurus bekämpft.
Ja. Das war sehr schön.
Genau. Und danach endet der Film, zumindest in der europäischen Schnittfassung, wie ich jetzt mal schlussfolgere, mit der Strandhochzeit von Brick und Shani nach Nami.
Ja. Und dann gibt's noch eine Szene nach dem Nachspann, wo ich dann auch gedacht habe, dafür hätten wir jetzt eigentlich nicht sitzen bleiben müssen.
Ja, stimmt. Irgendwie Brick isst unter dem Tisch einen Keks und guckt in die Kamera. Hab ich auch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt so das Bonbon zum Schluss sein sollte, aber naja.
Ja, ich bin so gut. Es war Kirsten Dunst.
Ja?
Ja.
Ja, Mensch. Der Herr Besten hat ein Adlerauge, aber er hat ja auch im schärferen Kino gesessen scheinbar.
Genau.
Wenn er schon Trivial Pursuit-Fragen lesen kann. Im US-Cut endet der Film übrigens etwas anders. Zwar auch mit der Strandhochzeit, diese wird aber unterbrochen von der Wiederkehr von Dobby. Und Ron schwimmt raus aufs Meer, um Dobby zu küssen und wird dann natürlich von ihm attackiert. Und dann aber gerettet von seinem Hund Baxter, der dann natürlich nochmal eine Konfirmation ist das falsche Wort, Konversation. Konfirmation wäre noch lustiger gewesen, aber eine Untertitelkonversation mit dem Hai hat.
Gut.
Das war so ein bisschen, biedern wir uns nochmal an die Bärengeschichte aus dem ersten Teil an, aber ich fand's schon ganz nett, dass der Hai dann nochmal auftaucht.
Ja. Da kann ich mich jetzt so auch nicht dran erinnern. Doch, irgendwas mit einem Panda-Bären?
Ein Panda-Bär sollte geboren werden und Veronika landet im anderen Bärengehege bei den Grizzlies.
Da ich den ersten Film jetzt nicht mehr im Kopf habe, wie sehr hat der sich denn an den ersten Teil angebiedert?
Durch diese Sex-Panther-Handgranate, aber da habe ich trotzdem sehr drüber lachen können. Dann diese Szene, wo Brick sich für ein Kondom entscheiden soll. Da gab es halt vorher verschiedene Parfums. Diesmal sind es verschiedene Kondome.
Mhm.
Dieses Aufeinandertreffen der kampfeslustigen News-Teams. Ja, so ein paar Sachen. Ich glaube, auf Briggs Grabstein stand auch irgendwie, dass er Toaster liebt.
Ja, das mit dem Aufeinandertreffen von den verschiedenen News-Teams, das war ja gerechtfertigt.
Ja, es war auch kein direktes Anbiedern. Es waren halt Hommages.
Haben wir den durchgesprochen?
Genau. Alles in allem sehr erfreulich, möchte ich sagen. Und ich freue mich schon auf den Director's Cut. Von Adam McKay gibt es ja dann immer stundenlanges Bonusmaterial auf der Blu-ray. Da kann man sich dann doof und dämlich gucken.
Da sehe ich dann auch den Hai dann wahrscheinlich.
Ja, spätestens dann, denke ich. Und es soll ja tatsächlich, wurde jetzt in einem Interview auch bestätigt, dann auf Blu-ray einen kompletten Alternativ-Cut geben, wo wirklich jeder Gag ausgetauscht wird. Angeblich sind es 300.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man das meiste improvisiert. Man merkt das ja eigentlich auch, weil sie nur Blödsinn reden.
Ja.
Dass da wahrscheinlich sehr viel unter den Tisch gefallen ist. Ich stelle mir das gleich schwer wie unterhaltsam vor, diesen Film dann schneiden zu müssen.
Ja.
Man muss sich ja ständig entscheiden, was ich jetzt reinnehme. Und dann hat man wahrscheinlich auch so Takes, wo der Witz um einiges komischer ist, aber dann die Leute zu früh anfangen zu lachen oder sowas.
Ich denke mal, dass dann in diesem Alternative Cut auch die Musical-Szene drin sein wird. Also jetzt nicht dieser Dobby-Song, sondern es gibt noch eine große Musical-Nummer irgendwie in der Mitte des Films, die geschnitten wurde, weil, keine Ahnung, die Story dann einfach nicht vorangetrieben wurde. Da sind alle Darsteller wohl sehr traurig, weil soll wohl episch gewesen sein.
Mhm. Wird man dann alles sehen?
Ja.
Hoffentlich.
Freut mich, dass der Herr Besten sich den doch noch im Kino angeguckt hat. Hab gedacht, ich müsste ihm erst stundenlang einen vorschwärmen.
Nö, also da wollte ich schon von vornherein rein. Es war auch voller als der letzte Will Ferrell-Film, den ich im Kino gesehen habe.
Der wäre?
Land of the Lost, wo ich zu dritt mit anderen Leuten drin saß. Wovon einer dann nachher noch gegangen ist während des Films.
Ja, Land of the Lost, ich weiß auch nicht, warum den so viele Leute nicht verstehen. Ich liebe den. Also ein paar Will Ferrell-Filme finde ich jetzt auch nicht so Granate. Irgendwie Semi-Pro, dieser Basketball-Film mit ihm, das ist gar nicht gut. Die Qual der Wahl war auch sehr zäh und unangenehm teilweise.
Dieser spanische Film.
Oh ja, Casa de mi Padre, meine Güte. Aber der kommt demnächst tatsächlich als deutsche Blu-ray und auch eingedeutschte Blu-ray raus. Vielleicht kann ich ihn dann zu Ende gucken.
Aber dann macht's halt, ich glaube, der große Gag war doch, dass sie Spanisch sprechen, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber der ist auch sehr trashig. Ich muss mal gucken, ob ich den dann wirklich mal durchhalte. Vom Original habe ich, glaube ich, nur eine halbe Stunde gesehen.
Ich wollte auch noch kurz auf die Trailer eingehen, die bei uns vor dem Film liefen. Und zwar war das ein neuer Film mit Drew Barrymore und Adam Sandler. Ich habe den Namen vergessen, aber man muss diesen Namen, glaube ich, auch nicht wissen, weil das dieser übliche Adam Sandler-Familienkomödien-Schmuh mit Furzgags war.
Ja.
Und ein Trailer zu einem neuen Seth Rogen-Film, wo neben ihnen so Verbindungsbrüder von der Uni einziehen.
Ja, das fand ich ganz lustig, weil die Verbindungsbrüder machen irgendwann den Robert De Niro-Abend.
Die machen den Robert De Niro-Abend und hast du auch den Trailer gesehen, wo sie aus dem Auto die Airbags klauen?
Nein, das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, du wüsstest es, wenn du es gesehen hättest.
Ich glaube, im Original heißt der Neighbors. Wie heißt der im Deutschen dann?
Es kann sein, dass er auch Neighbors heißt.
Oder Bad Neighbors? Ich weiß es nicht. Aber ich fand es schon ganz amüsant, auch weil ich bin ja heimlich, ja, so ein kleiner Zac Efron-Fan und habe die ganze Zeit drauf gewartet, bis der mal seine erste vernünftige Komödie macht. Jetzt scheint es soweit zu sein.
Ich habe gedacht, ich bin ja heidnisch. Ich gehe ja immer abends in den Wald, ziehe mir mein Fellkostüm an und tanze um ein Pentagramm herum und bete darum, dass Zac Efron vorbeikommt.
Ja, jetzt schon länger nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Das war vor 3 Monaten, als ich noch keinen Bart hatte.
Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn man blind ist. Ich habe heute versucht zu masturbieren. Ich habe eine halbe Stunde meine Wade gerieben und auf das glückliche Gefühl gewartet. Ich bin blind!
Trinkt er nicht auch eine Flasche Ketchup halb aus?
Ja.
Bis er bemerkt, dass es Ketchup ist.
Aber die Flasche, die hat doch, ich weiß nicht wie viel, 300 Milliliter. Das ist, wenn du die halb austrinkst, das sind ja 8 oder 9 Schlücke. Hättest du denn die zwischendurch... Ich bin blind! So, jetzt haben wir alle Gags verraten. Nein, da sind natürlich noch ganz viele andere drin.
Ja.
Genug für 2 Podcasts. Aber wir haben nur genug Power für einen Podcast. Und dieser hier geht jetzt langsam seinem Ende entgegen.
Meine Güte, der Herr Besten kriegt mal den Bogen zum Schluss.
Zah. Da guckst du. Dann verabschieden wir uns auf unsere gewohnt lauschzwiebelige Art und Weise von allen Zwiebellauschern.
Bis auf dich.
Und beim nächsten Mal wird's wieder komisch.
Mit dem Herrn Besten aus Berlin. Quatsch.
Und dem Herrn Duda aus Bielefeld.
Aus Köln kommt der Herr Besten und ich bin aus Berlin. Aber ich sitze noch auf meinem Gehirn, deswegen hatte ich das vergessen. Ich bin Prinzessin, deswegen kann ich es noch zur Königin bringen. Königin Angela Ferkel, die Zweite, Entschuldigung.
Würde Prinzessin Mononoke heute noch funktionieren oder müsste es Prinzessin Stereonoke sein?